Wer war der erste Botschafter? Der erste Evangelist, sozusagen der erste Missionar? Die, die es jetzt gerade schon wissen oder die das Programm gelesen haben, die sollen noch ganz schnell warten. Sicher jemand, der qualifiziert war, oder? Jemand, der Jesus gut kennt. Jemand, der wahrscheinlich die Schriften kennt. Jemand, der sich der Tragweite ist bewusst war. Um den ersten Missionar zu finden, also der ist beauftragt worden von Jesus, müssen wir nicht im sogenannten Missionsbefehl suchen. Es ist auch keiner von den 12 Aposteln, es ist auch keiner vom erweiterten 72er-Kreis. Also, wen suchen wir? Ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Eine Minute, hey, ihr dürft besprechen, dürft alleine überlegen, kontemplativ, in einem Grüppli, eine Minute. Wer ist es? Gut. Wer hat einen Vorschlag? Vorschlag? Leider nein. Leider nein, Markus.
Petrus.
Leider nein. Es ist keiner von den 12. Bernhard. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, könnte sie auch nicht der? Auch nicht sie? Ja, warm, wärmer. Er hat fast gesagt, heiß. Kannst du noch ein bisschen genauer?
Also der, der aus ihm
sind
Dämonen
ausgerissen. Ja, Markus 5. Oh, Entschuldigung. Also, es sind alles nicht beauftragt, aber wenn wir das lesen, der, den Jesus als erst hat geschickt, das war ein ganz komischer Typ. Also er war nach unserem Verständnis und nach dem Verständnis der Leute dort wahnsinnig. Im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Und wir finden diese Geschichte im 5. Kapitel des Markus-Evangeliums. Genau. Und jetzt beten wir und dann kommen wir darauf zurück. Danke, Jesus, dass wir uns heute in deinem Namen versammeln dürfen. Einmal mehr. Und danke, dass du einmal mehr gegenwärtig bist. Und wir wollen es nicht nur physisch sein. Und wir wollen nicht nur Freude aneinander, das ist auch mega cool. Sondern wir wollen Freude haben an dir, weil du hast Freude an uns. Du hast Freude an jedem, der heute gekommen ist. Und du bist der, wir haben es schon x-mal gesagt, wir sagen es wieder, weil beim Snack machen wir es auch. Du bist der, der uns den Tisch deckt. Und zwar auf eine Art, wo wir eben satt werden, auch wenn wir wieder hungrig sind. Oder wenn wir an jedem anderen Tisch wieder hungrig werden, den wir genommen haben. Bei dir hat es nicht zu viele Kalorien und nicht zu wenig Gesundes. Bei dir ist es einfach so, dass es uns besser geht. Es gibt eine Veränderung bis täuscht rein. Und danke, Heiliger Geist, dass wir mit deinem Wirken dürfen rechnen. Weil es geht nicht nur darum, dass wir es im Kopf haben. Es ist mega cool, wenn wir uns erinnern können, wo es ist, wer es ist, was ist und was wir sollen. Aber letztlich muss es von innen her kommen. Und das können wir nicht machen. Aber du kannst es. Und danke, himmlischer Vater, dass dein Herz so gross ist und dass du die Schöpfung gemacht hast, dass du aus nichts etwas gemacht hast, dass du es jedes von uns wollen hast und dass du uns kennt hast, bevor wir den ersten Atemzug anlesen mit deinem Wort. Das fasziniert mich gerne wieder. Und danke, dass du bei all denen bist, die auch gerne hätten wollen kommen, die heute nicht haben können, aus verschiedenen Gründen, weil sie müssen arbeiten, weil sie krank sind, was auch immer. Danke, dass wir einfach dürfen das Feeling haben vom Zusammengehören untereinander als Familie, unter den Generationen und vor allem, dass zu deiner Familie dürfen gehören. Amen.
Amen.
Hören wir also mal auf den Anfang von dieser unglaublichen, im wahrsten Sinne vom Wort, unglaublichen Begebenheit. Verse 2 bis 5, Markus 5. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegen, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal die Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. Er war Tag und Nacht in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Wow, der Typ gehört zu denen, der Mensch gehört zu denen Typen, die deine Mutter vorne gewarnt hat. Die Polizei hat ihn regelmäßig überprüft. Vielleicht hat er ein Rayonverbot bekommen. Sonst war sie offenbar machtlos. Das ist einer, der Tag und Nacht in der Landschaft umschleichen und schaut, wo er noch was für Unheil anrichten könnte. Man muss sich das mal eins zu eins vorstellen. Wir lesen das manchmal so. die Geschichte vorher kennen wir ein bisschen besser, das nachher auch wieder ein bisschen, aber das übergehen wir manchmal so ein bisschen. Tagesschau, 20 Minuten, Social Medias, die würden sein Gesicht unverpixelt bringen. Weil niemand will ihm ja in die Fänge laufen. Und trotz allem wird der Mensch zum ersten Botschafter beauftragt, zum Verkünden von dieser guten, freimachenden Nachricht von Jesus. In dem Sinne zum ersten Evangelist. Vorher ist ein solches Problem, dass niemand der Gegend hat gewusst, wie man es lösen könnte, was man mit ihm machen sollte. Seine Festbunden heisst, er hat die Ketten zerbrochen, er hat sich Kleider vom Leib gerissen, darum haben wir es gehört, nackt. Er lebt in Höhlen, was für Höhlen, klingt ja noch cool, nach Abenteuer und Bräteln und Campen, in Grabhöhlen, also auf dem damaligen Friedhof. Er ist wie ein tollwütiger Bär, der eine ganze Gegend unsicher macht. Wir können sagen, niemand hat einen Nutzen für ihn, niemand hat Platz für ihn, außer Jesus. Und das ist das Erste, was mich fasziniert an dieser Geschichte. Wir haben manchmal auch so Kategorien, oder? So Leute, die wir möglichst viel Zeit miteinander verbringen. Das war so cool, da vorne, wie es noch tönt. Nachgestern aber Impact, oder? Und heute geht es weiter. Das sind Leute zusammen, die gerne Zeit verbringen, die einander kennen. Also da sicher auch. Und dann gibt es so Leute, die sagen, ja, trifft man sie, wir wechseln nicht gerade die Trottoir-Seite, oder? Und dann gibt es Leute, die effektiv sagen, Gott erhalte sie, aber erhalte sie uns vom Leibe. Wo wir nichts mit ihnen zu tun haben, wenn wir gerade könnten auslesen. Also, ich will niemandem etwas unterstellen, aber es gibt schon, oder? So ein bisschen. Und der gehört zu denen. Und es gibt Leute, die niemand etwas mit ihnen zu tun haben. Bei Jesus ist es anders. Und warum? Seine Mitmenschen sehen diesen Typ als Monster. Das muss man sich vorstellen. Und Jesus sieht ihn als Mensch in Schwierigkeiten. Und das ist vielleicht der erste Unterschied. Noch einmal Vers 2. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm alsbald von den Gräben her ein Mensch entgegen. Ein Mensch mit einem unreinen Geist. Es mag sein, dass man medizinisch Stand heute mit viel Zeit und hohen Kosten irgendeine Lösung hat gefunden. Wahrscheinlich wäre es Symptombekämpfung und wahrscheinlich wäre es auf eine Verwahrung rausgelaufen. Seien wir ehrlich. Und bei Jesus gibt es ein Heilwerden innerhalb von einem Bruchteil von Minuten. Einfach tack. Alles menschliche Eingreifen bleibt immer wieder Symptombekämpfung. Und kennen wir das nicht auch? Wir geben uns manchmal Mühe. Wir wissen ja, wir sollen so weit es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Wir wollen ja mit denen auskommen, die wir dort in diesem Schublädchen haben. Und das ist manchmal so endlich. Manchmal gelingt es und dann wird wieder etwas gesagt, wo wir finden, das hätte es nicht sollen gesagt sein oder was. Manchmal geht es mit in den Familien so durch. Bei Jesus geschieht eine Veränderung bis ins tiefste Wesen. Ein Freiwerden im wahrsten Sinn des Wortes. Und die Begegnung, die hat es wirklich in sich. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Der Kontext, wo uns vielleicht ein bisschen vertrauter ist. Wir müssen uns das vorstellen. Zeitweise war es so, dass Jesus nicht einmal die Möglichkeit hatte, zu essen und die Jünger. Weil es sind so viele Leute da und alle wollten etwas hören und sehen, wollten geheilt werden, was auch immer. Stellen wir uns den Kurpark vor. Halb Davos ist dort und mitten drin ist Jesus und das Grüppli. Und sie sind schon den ganzen Tag dran und die Sonne ist schon lange da untergegangen, es wird schon kühl zu Davos. Und die Leute sind immer noch da und sie haben immer noch nicht gegessen. So war es, Markus 3. Und dann, Jesus tot müde, geht aufs Schiff, auf das Boot, die Geschichte kennen wir auch. Und er schläft so ein, weil er so erschöpft ist, dass er trotz dem Sturm muss geweckt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und vielleicht denken wir, dass Davos sind und sagen, ja, Sturm, Wellengang. Wer schon mal auf dem See Genezareth war, der hat auch das Gefühl, es ist nicht so ein grosser See. Aber die einen gehen, glaube ich, im Herbst. Es kann vom Golan her so Fallwinde haben. Und es kann innerhalb von Minuten das Wetter umschlagen und es kann Stürme auslösen. Und wir haben es gelesen, in Tiberias hat es für Millionen von US-Dollar die ganze Strandpromenade verwüstet. Der kleine See. Also es wird dort da haben, wirklich so, wie es beschrieben ist. Und dann steht Jesus auf, er beruhigt. Der Wind heisst zuerst, wo der Sturm hat verursacht hat, und die Wellen. Und es wird ruhig und die Jünger staunen. Alle sind noch erschöpfter als vorher. Endlich legen sie an. Und jetzt kommt das. Kein lauschiges Plätzchen. Keine Zeit hier zum Verschnaufen. Es geht einfach weiter. Das Boot, ich nehme an, Jesus hat schon gewusst, liegt in der Nähe von einer Sauherde an und von diesem Friedhof. Und das muss man wissen, für Juden ist sowohl der Friedhof als eine Sauherde unrein. Und Jesus steigt aus dem Boot und jetzt stürmt das Ungetüm auf die Mannschaft dazu. Wildes Haar, blutige Handgelenke, aufgekratzte Haut, eine Furie, eine Menschengestalt, nacktes Chaos, die Arme fuchteln. Und er schreit laut Zeug, die niemand versteht. Die Jünger, spannend, in dieser Begebenheit, es tut nicht einer einmal das Maul auf. Nichts. Wie sie nicht da wären. Schockstarre. Ja? Wie das Müsli vor der Schlange. Spannend noch, wäre ein anderes Thema, Jesus tadelt sie nicht mal dafür. Es gibt andere Mal, wo Jesus sagt, warum heute nicht? Tut doch. Das sagt er nicht. Sie sehen ein Monster vor sich. Vielleicht schielen sie so zurück, wie weit ist es bis zum Boot, so für alle Fälle. Das Grauen packt sie offenbar. Und Jesus, ich sage es nochmal, sieht der Mensch, der leidet. Zuerst leidet der Mensch selber. Und nachher verursacht er Leiden für andere. Das ist die Situation. Hören wir auf die nächsten Verse. Und die bieten uns einen Blick in einen sonst mehrheitlich unsichtbaren Kampf. Das fasziniert uns. Und für einen Augenblick überkommen wir einen Platz und sehen auf den Kampf runter, der sich sonst mehrheitlich im Verborgenen abspielt. Und wahrscheinlich ist es ja gut, dass Settings mehrheitlich im Verborgenen ist. Aber gerade wir in Davos wissen, dass es nicht immer im Verborgenen ist. Vers 7 und 8. Jesus sagt: Verlass dein Opfer, du teuflischer Geist. Der Geist gerät in Panik und sagt: Was willst du von mir, du Sohn Gottes? Und denke, das ist schon das Nächste, das ist noch spannend. Die Jünger checken es in dem Moment nicht, wer er ist. Und der Geist oder die Geister sind mehrere, die checken es. Sie kennen die Stimme, die da redet. Und sagen: Was willst du, du Sohn Gottes? Jesus will den Menschen zurückgewinnen. Ich glaube, das ist seine Absicht. Dämonen sind für ihn keine Herausforderung, sie stellen keine Bedrohung dar. Sie kennen die Stimme. Nochmal. Wenn Gott befiehlt, die reagieren alle. Alle Dämonen gleich. Sie fangen an zu bitten und flehen. Vers 10. Immer wieder baten sie Jesus, vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Warum machen sie das? Sie wissen sowieso, dass er der Sieger ist. Und trotzdem machen sie es. In die Ecke gedrängt. Und die Jünger schwiegen noch immer. Allein schon, dass Jesus hier erscheint, ist eine Demütigung für die Dämonen. Zwar beherrschen sie den Mann aus Gadara und mit ihm halten sie eine ganze Gegend auf Trab. Das muss man sich vorstellen, der würde hier in dieser Landschaft leben. Einfach so. Aber vor Gott knicken sie sofort ein. Eine ganze Region hat Angst und Schrecken gehabt. Und jetzt flehen sie Jesus an. Und ein Wort von ihm. Und Jesus macht klar, wer der Chef ist. Ich finde das mega entlastend. Und wir fragen uns manchmal, wie sollen wir reagieren? Was sollen wir sagen? Was können wir denn? Herr, schenkst du dir die richtigen Worte? Und wenn wir mit Jesus sind, ein Wort von ihm lenkt. Manchmal lenkt sogar ein Blick von ihm. Manchmal lenkt seine Anwesenheit. Ein Wort hier. Sie fühlen sich offenbar in einer Sauherde sicherer als in der Gegenwart von Gott, die Dämonen. Und sie bitten nicht, in die Tiere zu fahren. Und jetzt müssen wir uns das wieder vorstellen. Nehmen wir mal an, das wäre auf der Tausatscha gewesen. Ich weiß nicht, ob dort 2000 Säue Platz hätten. Aber stell dir das mal vor. Und jetzt geschieht das. Jesus spricht das Wort und die Dämonen fahren in die Säue. Und die Säue rennen dort das Loch ab, Hawaii-Bucht und in See. Und alle schauen zu und schauen zu und schauen zu. Ich würde sagen, vielleicht die einen, und ich habe mir den Gedanken auch schon gemacht. Quält Jesus hier dir oder ist das nicht auch eine Sachbeschädigung? Das ist eine gerechtfertigte Frage. Und ich kann sagen, wenn die Säue halten, die sollen nur recht zu Schaden kommen, weil das macht man ja nicht, oder? Das ist nicht das Thema hier. Habt ihr gewusst, dass Säue schwimmen können? Ich gehe nachschauen und nachlesen. Also Säue können schwimmen. Ihr findet sogar Videos. Es gibt eine Kindersendung sogar, wo ganz häufig mit der Feuerwehr geschaut wird, ein junges Säule, weil jemand eine Frage hatte. Und Säue können schwimmen. Das heisst, die unreinen Geister fuhren in die Säue und die Herde stürmten den Abhang hinunter in den See und sie ersoffen im See, sagt Luther. Und wenn wir berücksichtigen, dass Säue schwimmen können, bezieht sich, dass sie ersoffen im See wahrscheinlich eben nur auf Dämonen. Also die Säue haben vermutlich nachher wieder aus dem See gehen. Einfach, dass sie klammern. Also Jesus macht hier keine Sachbeschädigung, es ist keine Tierquälerei. kann ein Punkt sein, ein Gespräch mit jemandem, der auf dieser Schiene kommt. Und was tut die Jünger? Mit einem Seitenblick? Nichts. Staunen. Verunsichert. Die Augen zu. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Seien wir ehrlich, wenn wir zu diesen 12 hätten gehört, wir wüssten es auch nicht. Und wir beobachten eine Welt, manchmal, die außer Kontrolle ist und wissen nicht, was wir tun sollen. Manchmal ist schon unsere kleine Welt so ziemlich zu unterobsi. Und wir haben Kontrolle nicht mehr und wissen nicht, was wir tun sollen. Auf verschiedenen Ebenen sind wir vielleicht gefordert, überfordert. Und vielleicht müssen wir nur das machen, was die Jünger hier machen. Nämlich, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, wo wir keine Lösung haben, dass wir einfach darauf vertrauen können, dass Jesus Ordnung schafft. Hier, nicht immer. Aber dass es zum Guten wenden kann, wo man menschlich sehen muss, sagen, das kann nicht gut kommen. Jesus, ich sage es noch einmal, tadelt sie hier nicht, die Jünger, dass sie nichts machen. Ich glaube, Jesus lässt uns mit dieser Geschichte, mit dieser Begebenheit ein, dass wir erst recht, wenn es so krasse Situationen gibt, auf ihn schauen und nichts sonst. Es gibt x Beispiele, auch mit Dämonen, wo Menschen haben versucht zu handeln. Und es ist bei keiner gut gekommen, was sie aus sich aus gemacht haben, weil sie es vielleicht haben, sie wissen, wie es geht. Faszination und Panik lösen kein Problem, sind nicht zielführend und trotzdem gibt es Momente, wo wir einfach nicht wissen, was. Ich glaube, das ist okay. Wir können nicht immer alle Probleme selber lösen. Wir können nicht immer einen Find, der übermächtig ist für uns, überwinden und besiegen. Vielleicht habt ihr auch schon Leute erlebt, ich habe das schon verschiedentlich, und manchmal hat man den Eindruck, dass wenn jemand eine Autorität ist, seine Autorität baut auf die Lautstärke oder auf die Stimmlage. Es hat in der Geschichte so Leute gegeben, politische Führer. Die haben geschrauen. Und sie hat Hunderttausende und Millionen von Leuten in ihrer Bann mit ihrer Stimme. Aber ich glaube, wir können weder emotional noch mit der Lautstärke weder Dämonen noch Gott beeindrucken. Also wir dürfen einfach sein und bleiben, wie wir sind. Wir werden den Widersacher nicht aus eigener Kraft besiegen können. Und er manifestiert sich hier in der Gestalt des unreinen Geistes. Aber Gott kann es. Und Jesus tut es. Ob schon sie so machtlos nebenan schon denken, was sollen wir überhaupt? Genau jetzt tut er es. Und während die Jünger so in einer kollektiven Schockstarre sagen, noch einmal verharren, wird Jesus aktiv und es geht wirklich Schlag auf Schlag, wenn man das liest. Das ist so fast Breaking News, das passt wirklich mit in den Blick. Oder? Dämonen fahren in Schweine und auf einem Friedhof wird ein Mensch frei und dann zum Jünger. Das ist Geschichte, zusammengepackt. Das ist das, was Jesus da wirkt. Und eigentlich ist es schon bis hier eine sonderbare Geschichte. Und jetzt kommt es noch sonderbarer, falls es das kann. Wenn wir meinen, dass die Reaktion der Jünger oder der Dämonen extrem sind, müssen wir jetzt mal schauen, wie die Leute reagieren, die dort gewohnt haben. Vielleicht haben die eine Geschichte den Text noch gerade bei sich. Also die Sauhirten, die rennen zurück in die Stadt. Es geht ein Zeitchen, was sie beobachtet haben, und erzählen das. Und logisch will jeder, der irgendwie kann, das mit eigenen Augen sehen. Also wir wären auch gegangen, oder? Und dann kommen wir dort rauf und dann heisst es ab Vers 15, sie, die Leute, die kommen, sahen den Mann, den die vielen Dämonen gequält hatten. Er war ordentlich angezogen und saß ganz ruhig neben Jesus. So weit, so gut. Und jetzt, Achtung, da wurde ihnen unheimlich zumute. Ist das nicht pervers? Das ist ja völlig verdreht. Vorher haben sie irgendwie gelernt, leben damit. Es ist halt so, man kann ja sowieso nichts machen. Und jetzt, was geklärt ist, wo Jesus ein Wunder gewirkt hat, Freiheit geschaffen hat, da wird es ihnen unheimlich zumute. Diejenigen aber, die alles mit angesehen hatten, erzählten, wie der Besessene geheilt wurde. Sie hätten nochmal eine Chance jetzt. Finde ich auch so spannend. Wie der Judas und wie andere, auch eine zweite und eine dritte und eine 77 Mal Chance hatte. Sie haben noch mal eine. Und was mit den Schweinen geschehen war, daraufhin baten die Leute, er möge ihre Gegend wieder verlassen. Unglaublich, oder? Also sie sagen, gang wieder. Sie bitten Jesus, er möge ihre Gegend wieder verlassen. Vers 17. Also stellen wir uns das mal vor, anstatt dass die Leute Jesus danken, dass der tollwütige Bär plötzlich ein friedlicher Mensch ist, ein Mitmensch, wo man Sachen klären kann. anstatt dass sie mehr hören wollen von ihm, anstatt dass sie mit ihren Nöten, mit ihren Bindungen, mit ihrem was auch immer, zu Jesus kommen und sagen, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt ist der Tag, schicken sie ihn fort. Und wir wollen jetzt nicht vorschnell behaupten, dass es bei uns 100% anders gelaufen wäre. Ich hoffe es. Aber die Frage ist, was bewegt Leute dazu, dass sie so handeln? Dass sie die Gelegenheit bewusst auslösen. Was bewegt die Menschen, dass sie so und den Verrückten der Gegenwart von Gott und dem, wo Jesus wirken kann, vorziehen? Oder adaptiert, was bewegt einen Alkoholiker dazu, das Elend vom Trinken der Nüchternheit vorzuziehen? Mit allen Folgen für ihn selber und für die Betroffenen. Was bewegt allenfalls eine Gemeinde oder ein Hauskreis dazu, den Schlaf an Erweckung vorzuziehen? Was bewegt Menschen dazu, an alten, es gibt auch neue, an alten, schlechten, es gibt auch gute, Traditionen festzuhaben, statt mit dem lebendigen Gott unterwegs zu sein? Und jetzt habt ihr vielleicht noch viele Punkte auf dieser Liste. Was könnte uns zu etwas bewegen, wo wir im Nachhinein mit einem Schritt zurück müssen sagen, geht es eigentlich noch? Was haben wir uns so überlegt? Vielleicht ist es die Angst vor Veränderung. Ich glaube, gerade wir Schweizer sind unglaublich. Der Mittelweg. Und es muss schon etwas ganz Grosses geschehen. Und auch wenn es um 259 Milliarden vielleicht schlussendlich geht, gibt es noch Leute, die sagen, jetzt mal ruhig, mal alles auf den Tisch. Das hat ganz viel Gutes, wenn wir so können. Vielleicht sind wir heute zum Teil auch da, wo wir sind. Aber es hat manchmal schon etwas, das hinderlich ist. Veränderungen brauchen Mut und müssen gewollt sein. Wir müssen uns nach Erneuerung sehnen. Ist uns klar, dass Erneuerung und Veränderung zum Guten nur in der Abhängigkeit von Jesus geschehen können? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Checken wir, dass ein Ja zu dieser Abhängigkeit Freiheit für uns bedeutet. Weil alles ist möglich, wer mir vertraut. Oder alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das finde ich eine gute Übersetzung. In dem, in Jesus. Oder? Manchmal heißt es durch Jesus oder durch seine Kraft. Aber eigentlich ist es in Jesus, der mich kräftigt. Und die Abhängigkeit von Jesus ist die einzige Abhängigkeit, die gut ist. Weil sonst sagen wir, Abhängigkeiten sind wir sehnig. Abhängigkeiten sind selten gut. Aber so paradox ist, die Abhängigkeit von Jesus führt in die Freiheit. Und offenbar haben die Leute dort das Gefühl, sie seien vermeintlich unabhängig und wollen in ihrem Trott weiterfahren. Und checken nicht, dass wenn sie ihre Unabhängigkeit an erster Stelle haben, sie damit Jesus wegschicken. Und Jesus ist kein Rambock und Jesus bricht keine Tür auf, ich kenne nicht eine Stelle, sondern er klopft an und wer die Tür auftut, dort geht er rein. Er lässt sich einladen. Jemand hat mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Jesus wollte ab Vers 18 gerade in das Boot steigen. Er geht. Wenn er so klar abgewiesen wird, dann geht er. Er hat Zeit. Er hat auch nicht gesagt, er kommt nie wieder. Aber er geht in dem Moment. Jesus wollte gerade in das Boot steigen. Und jetzt kommt noch der letzte Punkt für heute. Als in der geheilte Bad bei ihm bleiben zu dürfen. Wow, cool. Ein Follower mehr, oder? Wie bitte? Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Ist auch noch schräg, irgendwie. Eine seltsame Art, mit jemandem umzugehen, der gerade zum Glauben kam, wo Jesus nachfolgen wollte, und sagen, nein. Offenbar hat er einen anderen Auftrag, vielleicht sogar noch einen schwierigeren, einen grösseren. Vers 19, er sagte, geh nach Hause zu deiner Familie. Und berichte, welch großes Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er zu dir gewesen ist. Und weil sie so von innen her war, macht er es offenbar. Er heuscht nicht raus. Und da ist sie, die Beauftragung von diesem Typen. Und er wird zum Evangelist. Vom Friedhof, nackt und bloßer Furie, zu jemandem, der einladet und geht erzählen, wie es bei Jesus ist. In der einen Sekunde verrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Nächste in Christus. keine Unterweisung, kein Studium, keine Taufe, keine Ordination. Haben wir schon gesagt, Freiheit, ein persönliches Erlebnis und das Vertrauen zu Jesus, dass er es kann, offenbar. Ich denke, dass der Mann, dort, wo er alle als Mensch und Besessene gesehen, irgendwie gleich gewusst, dass es Jesus regeln kann. Irgendwie glaube ich das. Dass er als Geschöpf, so wie er ist von Jesus gesehen wurde, hat gewusst, es gibt einen Ausweg. Überraschend finde ich, dass dort überhaupt etwas ausgesendet wurde. Ganz ehrlich. Gott sei Dank bin ich nicht Jesus. Ich würde fast sagen, sie bin nicht Jesus. Wenn schon, hätte ich eine Plage geschickt. Die Leute, die nicht wollen. Oder? Aber doch nicht ein Evangelist, ein Missionar, der einladend ist. Unglaublich. Also, ich staune gäng wieder an dieser Geschichte. Jesus ruft und sendet Leute wie dich und mich, die nicht würdig sind, zu Leuten in und außerhalb unserer Familie, die auch nicht würdig sind, aber wo wir alle geliebt sind, um seine Botschaft für heute zu verkünden. Nicht für übermorgen und nicht die gleiche vielleicht oder auf die gleiche Art wie gestern, aber heute. Und zum Schluss noch etwas, was mir auffällt. Jesus kann vieles. Nicht nur Wunder wirken, Hungernde satt machen, lahmgehend machen, was auch immer. Sondern Jesus gibt mit dem, was da geschieht, Menschen die Würde zurück, wo sie nicht geraubt wurden.